Ihr Lieben, heute Morgen haben wir den letzten Teil der Predigtreihe Elia on Tour. Und den guten Elia haben wir ja jetzt über die Sommerferien so ein bisschen kennengelernt. Vor 14 Tagen haben wir schon mal davon gehört, wie Gott ihn mit einem Nachfolger versorgt hat, der seinen Dienst einmal weiterführen sollte, nämlich mit Elisa, der zunächst sein Schüler und zugleich auch sein Diener wird und dann seine Nachfolge antritt. Das waren Männer Gottes, heilige Männer Gottes, und darum soll es heute gehen. Nicht nur um Männer, auch um Frauen. Menschen, die eine tiefe Gottesbeziehung hatten und die deshalb auch auffällig waren. Leute mit einer tiefen Gottesbeziehung sind irgendwie auffällig. Und an die erinnert man sich hinterher auch. Drei Punkte habe ich dazu. Die Gottesbeziehung vertiefen. Erstens, dranbleiben und Gott nachjagen. Zweitens, es kostet etwas. Und drittens, es ist die Sache wert, mit dem Himmel in Verbindung. Die Geschichte von dem Übergang von Elia zu Elisa, die schauen wir uns nochmal zusammen an. Und wer eine Bibel dabei hat, findet die im zweiten Buch Könige im zweiten Kapitel. Alle anderen hier vorne auf der Folie. Als aber der Herr Elia im Wettersturm gen Himmel holen wollte, gingen Elia und Elisa von Gilgal weg. Und Elia sprach zu Elisa: Bleib du hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach: So wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Es gibt mehrere Orte mit dem Namen Gilgal, mindestens drei, möglicherweise sogar fünf. Aber unser Gilgal, von dem Elia und Elisa aufbrechen, das findet ihr dort bei dem Roten Kreuz auf der Karte, liegt im judäischen Gebirge, heißt heute Jiljilja, ungefähr 740 Meter hochgelegen. Und als sie hinab nach Bethel kamen, gingen die Prophetenjünger, die in Bethel waren, heraus zu Elisa und sprachen zu ihm: Psst, weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn wegnehmen wird, hoch über dein Haupt hinweg? Er aber sprach: Ja, auch ich weiß es wohl. Schweig still. Bethel liegt mit 860 Metern eigentlich noch höher als Gilgal oder Jiljilja. Man muss aber von Gilgal erstmal ganz schön bergauf klettern und kommt dann so von knapp 1000 Metern nach Bethel hinab. Das heißt ja da, als sie hinab nach Bethel kamen. Und Elia sprach zu ihm: Elisa, bleib du hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sprach: So wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie nach Jericho kamen, traten die Prophetenjünger, die in Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu ihm: Weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn hoch über dein Haupt hinwegnehmen wird? Er aber sprach: Ja, auch ich weiß es. Schweig still. Jericho liegt ungefähr 250 Meter unter dem Meeresspiegel des Mittelmeers. Das liegt daran, dass der Jordangraben, in dem Jericho liegt, ja eigentlich ein Loch in der Erde ist und bis fast 400 Meter unter den sonstigen Meeresspiegel runtergeht. Und Elia sprach zu ihm: Bleib du hier, Elisa, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sprach: So wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und so gingen die beiden miteinander. Und 50 von den Prophetenjüngern gingen ihnen nach und standen von ferne. Aber die beiden standen am Jordan. Der Jordan liegt in der Nähe von Jericho ungefähr nochmal 50 Meter tiefer als die Stadt. Und das Ganze ist keine kleine Wanderung. Google Maps gibt dafür als Fußweg 97 Kilometer an. Es geht erstmal 250 Höhenmeter hinauf und dann fast 1300 Höhenmeter abwärts, und es wird immer heißer. Man wandert in die Wüste hinein. Elia on Tour. Und erstaunlicherweise, überall wo sie hinkommen, treffen sie auf Propheten. Propheten traten damals offenbar gerne auch mal im Rudel auf. Wir begegnen ja hier regelrechten Prophetenschulen oder Prophetencamps. Und es bewahrheitet sich auch gleich, was wir in Amos 3, Vers 7 lesen, dass nämlich Gott der Herr nichts tut, ohne seinen Ratschluss zuvor seinen Knechten, den Propheten, zu offenbaren. Hier haben ja offenbar alle Beteiligten, also Elisa selbst und Elia und die Prophetenjünger in diesen Prophetencamps, ziemlich genau mitbekommen, was Gott da plant, nämlich eine regelrechte Himmelfahrt für den guten Elia. Und vielleicht war es dem Elia ja auch peinlich, dass der Himmel da so einen Aufwand für ihn machen will. Er versucht ja irgendwie dem Elisa zu entkommen, ne? Also, ach Elisa, hier in Gilgal ist auch schön gemütlich. Bleib mal hier, ich will mal eben nach Bethel laufen. In Bethel, ach Elisa, guck mal, die haben hier so eine nette Prophetenschule, da gibt's einen hervorragenden Lehrer, setz dich erstmal hin, kannst noch ein bisschen was lernen. Ich muss mal schnell nach Jericho laufen. In Jericho, ach Elisa, guck mal, die haben hier so ein nettes Prophetencamp mit so einer super Gemeinschaft. Setz dich mal dazu, genieß das ein bisschen, kannst ein bisschen entspannen. Ich muss mal eben an den Jordan laufen. Aber es hilft nichts. Elisa bleibt dran. Und das wäre auch so für heute gleich der erste Merkposten. Wenn du Gott näher kommen möchtest, dann musst du dranbleiben. Und zwar möglichst dicht. Wenn du deine Beziehung zu ihm vertiefen möchtest, wenn du seine Gegenwart erleben möchtest, dann musst du dranbleiben, und zwar möglichst dicht. Dieser Elisa war ja für den guten alten Elia wie eine Klette. Er wurde ihn einfach nicht los. Kaum hast du ihn links abgeschüttelt, hängt er rechts wieder dran. Aber wir werden mal sehen, ob es sich für den Elisa gelohnt hat. Die beiden stehen also am Jordan. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug ins Wasser. Das teilte sich nach beiden Seiten, sodass die beiden auf trockenem Boden hinübergingen. Ah, wäre das nicht mal was hier an der Lahn? Mantel neben ins Wasser schlagen, wusch, und du hast den Durchgang. Würde ich auch gern mal erleben. Und als sie hinüberkamen, sprach Elia zu Elisa, und man merkt, auf einmal werden die beiden ganz ernst. Bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Elisa sprach, dass mir zwei Anteile von deinem Geist zufallen. Elia sprach, du hast etwas Schweres erbeten. Doch wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir genommen werde, dann wird's geschehen. Wenn nicht, dann wird's nicht werden. Und als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden, die trennten die beiden voneinander und Elia fuhr im Wettersturm gen Himmel. Wow! Elisa aber sah es und schrie, mein Vater, du Wagen Israel zu seinen Reiter, und sah ihn nicht mehr. Da fasste er seine Kleider, zerriss sie in zwei Stücke, er macht einen Cut in seinem Leben, ja, und hob den Mantel auf, der Elia entfallen war, und kehrte um und trat wieder an das Ufer des Jordans. Und er nahm den Mantel, der Elia entfallen war, und schlug ins Wasser und sprach, wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Da teilte es sich nach beiden Seiten, und Elisa ging hindurch. Und als das die Prophetenjünger sahen, die gegenüber nach Jericho zu standen, sprachen sie, der Geist Elias ruht auf Elisa. Und sie gingen ihm entgegen, und fielen vor ihm nieder. Boah, was für ein Abgang. Was für ein Abgang. Und was für ein Auftritt. Was für ein Abgang für Elia und was für einen Auftritt für Elisa. Was eine Show. Elia on Tour. Erstens dranbleiben, Gott nachjagen. Fangen wir mal hinten an. Hat Elisa eigentlich das bekommen, was er sich gewünscht hat? Er wünscht sich ja die doppelte Portion an Geist. In unserem Text erschließt sich das nicht unmittelbar. Erst haut Elia mit dem Mantel ins Wasser und der Fluss teilt sich. Hinterher macht Elisa genau das Gleiche. Also ob das die doppelte Portion ist, weiß man noch nicht. Aber wenn man sich mal die Berichte von Elia und Elisa alle durchliest, dann stellt man fest, dass von Elisa genau doppelt so viele Wunder berichtet sind wie von Elia. Irgendwas scheint da funktioniert zu haben. Das geht sogar so weit, dass von dem guten Elia eine Totenauferweckung berichtet ist. Ist ein Kind gestorben und er weckt es wieder zum Leben auf. Und von Elisa ist bis zu seinem Tod auch eine Totenauferweckung gestorben. Wie bei seinem Meister, da ist ein Kind gestorben und er weckt es wieder zum Leben auf. Also für die doppelte Portion fehlt noch was. Und dann kommt es in 2. Könige 13 zu dieser völlig abgefahrenen Geschichte. Da ist nämlich Elia gestorben und beerdigt worden. Und eine Zeit später wird auf demselben Friedhof eine Beerdigung gestört. Da kommt nämlich eine Räuberbande und will die Leute auf dieser Beerdigung überfallen. Und die rennen alle weg. Jetzt müssen sie mit der Leiche was machen. Die schmeißen sie dann schnell in diese Grabhöhle, wo die alten Knochen von dem Elisa noch drin liegen. Und als die Leiche auf die alten Knochen fällt, wird sie wieder lebendig. Abgefahrene Geschichte. Offenbar hatte Elisa das bekommen, was er sich gewünscht hatte. Eine doppelte Portion an Geist und Kraft. Da war noch mehr Geist und Kraft in diesen alten, toten Knochen des Elisa, als heute in den meisten lebendigen Predigern, einschließlich dem, der hier vorne steht. Aber sind es eigentlich diese spektakulären Ereignisse, die Elia und Elisa gesucht haben? War es das, was er sich gewünscht hatte? War es das, was diese beiden Männer fasziniert hat? Flüsse zerteilen, Feuer vom Himmel fallen lassen, Totenauferweckungen, feurige himmlische Reiter und Wagen und so weiter und so weiter. Klar, wenn man sowas erlebt, das prägt sich schon tief ein. Das vergisst du nicht wieder, ganz sicher nicht. Aber war es das, was Elisa sich eigentlich gewünscht hat? Nein, eindeutig nicht. Er hat nicht um größere Wunder gebeten, auch nicht um mehr Wunder, auch nicht um größere Bedeutsamkeit als Prophet. Worum er gebeten hat, war um eine doppelte Portion des Geistes. Und das bedeutet zuallererst Gott nahe sein, in seiner Gegenwart sein. Und wenn man die Berichte über Elisa liest, bekommt man den Eindruck, je älter der Mann wird, umso mehr passieren diese spektakulären Sachen so nebenbei. Als wäre es ihm gar nicht mehr so wichtig. Sie passieren trotzdem, aber so nebenbei irgendwie. In unserem Text bleibt Elisa dran. Er gibt nicht auf. Er läuft Elia nach und er macht das, weil er weiß, dieser Elia, das ist ein Mann, der hat so viel von Gott in sich. In diesem Mann ist so viel Gott. Das will ich auch haben. Und am liebsten noch mehr davon. Dranbleiben und Gott nachjagen. Das hat etwas damit zu tun, sich zutiefst in Gott zu verlieben. Das hat etwas damit zu tun, keinen Augenblick mehr ohne ihn sein zu wollen. Das hat was damit zu tun, immer intensiver mit ihm verbunden sein zu wollen, ihn zu schmecken, ihn zu riechen, ihn zu fühlen. Das hat auch was damit zu tun, intensiv mit anderen verbunden zu sein, denen es genauso geht. Denn unser Gott ist ein Gemeinschaftswesen. Er ist ja schon in sich selbst eine Gemeinschaft von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und natürlich kann man seine Gegenwart auch für sich alleine erleben, aber sie ist zutiefst auf Gemeinschaft ausgerichtet und kommt normalerweise in Gemeinschaft erst zu ihren Höhepunkten. Ja, vorgestern Abend hier, Gebetshalbnacht war schon mal ein Schritt, würde ich sagen. Zweitens, es kostet etwas. Den guten Elisa hat diese intensive Gottesbeziehung, in die er da hineingewachsen ist, etwas gekostet, gar nicht so wenig. Er war ja der Sohn eines reichen Großbauern und hätte problemlos ein gesichertes Leben vor sich gehabt. Das hat er aufgegeben, um zunächst mal Diener des Propheten Elia zu werden. Wie lange er den Job dann gemacht hat, wissen wir nicht so genau, aber das sind etliche Jahre gewesen. Und das war erstmal ein deutlicher sozialer und auch materieller Abstieg. Später wird Elisa mal als der beschrieben, der dem Elia ja Wasser über die Hände gegossen hat. Das heißt, er hat beim Essen bedient. Er hat damals so mit den Fingern gegessen und am Schluss des Essens kam ein Diener, meistens war das ein Sklave, der hatte eine Wasserkanne und ein Handtuch und hat den Leuten die Hände gewaschen. Es war ein Sklavendienst und das war demütigend für diesen Sohn eines Großgrundbesitzers. Da kommt man vom Selbstbewusstsein her schon mal so ein bisschen an seine Grenzen. Und hier zum Schluss dieser gemeinsamen Zeit kostet es ihn natürlich auch noch einen endlos weiten Fußmarsch von fast 100 Kilometer in der Wüstenhitze. Und das war schon eine echte Strapaze, da kommt man auch körperlich an seine Grenzen. Aber andererseits hat er dadurch über Jahre hinweg intensive Gemeinschaft mit dem Propheten Elia gehabt. Der hat ja unter den Gestalten des Alten Testamentes schon eine herausgehobene Stellung. Freunde, wer glaubt, er könnte seine Gottesbeziehung so ganz für sich alleine leben und wesentlich vertiefen und nach vorne bringen, der ist auf dem Holzweg. Das geht nur in Gemeinschaft. Es ist wichtig, dass wir in Gemeinschaft leben. Es ist auch wichtig, dass wir Vorbilder haben. Hier war der Elia für den Elisa das Vorbild. Er hat ihn zum Teil richtig nachgemacht. Und das müssen nicht unbedingt so große Gestalten wie der Elia sein. Für mich war mein Jugendleiter eine Zeit lang auch so ein Vorbild. Das kann jemand aus deinem Hauskreis sein. Das kann auch hier jemand aus deiner Jugendgruppe, aus deinem Jugendleiter oder so jemand sein. Es ist, wer ist eigentlich dein Vorbild? Bei wem hast du Glauben gelernt? Wer hat dir was vorgeglaubt in deinem Leben? Das lernt man nicht von einem YouTube-Video, sondern da braucht es Vorbilder und Gemeinschaft. Jesus ist doch nicht umsonst mit seinen Jüngern 3 Jahre lang durch die Gegend gezogen. Wenn du von morgens bis abends 3 Jahre mit jemand zusammen bist, dann weißt du anschließend alles über den. So geht das perfekte Jüngerschaftstraining. Das können wir heute sicher nicht im Verhältnis 1:1 nachahmen, aber einen Glauben mit einer intensiven Gottesbeziehung zu entwickeln, das braucht Zeit, das braucht Ausdauer, das braucht Vorbilder und das braucht Gemeinschaft. Ich bin auf Bruder Lorenz gestoßen. Es war ein ganz einfacher Mann, der in einem Kloster in der Nähe von Paris gelebt hat. Größten Teil seines Lebens hat er damit verbracht, seinen Klosterbrüdern die Schuhe zu flicken. Er war der Schuster des Klosters. Er hat nicht studiert, ist nie zum Priester geweiht worden, sondern war ein ganz einfacher Mönch. Aber wegen der Tiefe seiner Gottesbeziehung wurde er eines der ganz bekannten Vorbilder. Und am Ende seines Lebens haben die Leute quasi bei ihm Schlange gestanden, um mit ihm zu reden, weil man den Mann abgespürt hat, da ist so viel Gott in diesem Mann. Der hat so eine intensive, tiefe Gottesbeziehung. Und er sagte mal, man wird nicht im Schnellverfahren heilig. Man wird nicht im Schnellverfahren heilig. Aber je mehr wir Gott kennen, desto größer wird unser Verlangen, ihn zu kennen. Je mehr wir Gott kennen, desto größer wird unser Verlangen, ihn zu kennen. Und er sagte von sich selbst, dass er eigentlich immer bei all seinen Tätigkeiten an Gott denkt und mit ihm im Gespräch ist. Aber er sagte auch, diese feste Gewohnheit wird nur unter Schmerzen in uns zu Wege gebracht. Ja, natürlich. Man kann auch für sich selbst und für sich seine Gottesbeziehung fördern. Klar, kann man auch ein Stück weit. Aber auch das erfordert Zeit und Geduld und Beharrlichkeit. Geht mit ein paar einfachen Sachen los. Überleg mal. Liest du regelmäßig Bibel? Die meisten nicken so ein bisschen, manche. Sickert hat uns vor Anfang letzten Jahres Mut gemacht, sich mal auf einen Bibelleseplan einzulassen, der in einem Jahr einmal durch die ganze Bibel führt. Ich selbst habe erst Ende letzten August damit angefangen, bin noch nicht ganz fertig. Aber zwischendurch habe ich auch mal ein bisschen geschlurrt. Aber für mich habe ich mir vorgenommen, wenn ich fertig bin, dann fange ich wieder von vorne an. Meine Frau Regina war mir da ein echtes Vorbild. Vorbilder sind wichtig. Deine Frau kann für dich auch zum Vorbild werden oder dein Mann. Vielleicht auch jemand von deinen Kindern. Vorbilder sind wichtig. Und wenn du damals angefangen hast und es irgendwann abgebrochen hast, was hindert dich dran, wieder weiterzumachen? Und wenn dir dieser Plan nicht passt, weil die Portionen zu groß sind, nimm den anderen Plan, es gibt auch welchen mit kleineren Portionen. Es vertieft die Gottesbeziehung, wenn wir in seinem Wort zu Hause sind. Mindestens ebenso wichtig ist das Gebet. Wenn du denkst, dass Beten langweilig ist, würde ich sagen, vielleicht hast du es noch nicht ganz entdeckt. Beten ist ja nicht nur, dass ich Gott eine Liste von Gebetsanliegen vortrage. Man kann auch alleine Gott anbeten. Wir haben eben zusammen Gott angebetet. Das geht auch alleine. Im Moment beginne ich morgens nach dem Bibellesen erstmal damit, Gott zu sagen, wie groß und wie wunderbar und wie herrlich er ist. Das kann ich eine ganze Zeit lang machen. Und ich kann ihm für unendlich viel danken. Und ich übe mich auch darin, mal vor ihm still zu sein. Ich brauche ein bisschen Übung, weil die Gedanken in alle Richtungen immer abhauen wollen. Ich habe gemerkt, Fürbitte für meine Familie und für die anderen in der Gemeindeleitung und für sonst noch Leute aus der Gemeinde und für die Leute, Männer in meiner Männerkleingruppe, das kann ich auch prima machen, wenn ich mit dem Hund unterwegs bin. Und jetzt sage ich ausdrücklich nicht, dass du es genauso machen sollst. Das wäre ein böses Foul, wenn ich das sagen würde. Aber es ist wichtig, dass du für das Gebet Zeit findest, dass du einen Ort dafür findest. Und diese Zeit läuft uns ja nicht von alleine zu, sondern die muss man sich irgendwie freischaufeln. Für mich hat das bedeutet, ich muss morgens etwas früher aufstehen und das hat bedeutet, ich muss abends etwas früher ins Bett gehen. Manchmal ein bisschen schwierig. Ich übe mich auch darin, über den Tag hinweg kurze Gebete zu beten. Gott, danke, dass du bei mir bist. Amen. Ist schon ein Gebet. Gott, danke, dass du jetzt mit mir in diese Sitzung gehst. Amen. Gott, danke, dass du gerade mit mir ins Auto steigst oder aufs Fahrrad steigst. Und jetzt könnte ich noch lange drüber reden, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Wichtig ist, dass du für dich selbst rausfindest, wie du Gott nachjagen kannst, wie du an ihm dranbleiben kannst, wie du seine Gegenwart in deinen ganz normalen Tagesablauf integrieren und stärken kannst. Da kann man auch ruhig erfinderisch werden. Als ich noch jeden Tag mit dem Auto nach Friedberg zur Arbeit fahren musste, habe ich mir eine Hörbibel angeschafft, unterwegs Bibel gehört. Hören ist nicht so intensiv wie Lesen, dafür habe ich es zweimal gehört, einmal Hinfahrt, einmal Rückfahrt. All das kann ich nur anreißen. Vielleicht machen wir ja irgendwann mal eine Gruppe zu dem Thema Gottesbeziehung vertiefen, so zeitlich begrenzt. Und viele gute Bücher gibt es auch. Um eine Erkenntnis wirst du nicht rumkommen. Deine Beziehung zu Gott zu vertiefen, das kostet dich was. Meistens Zeit und Geduld. Und drittens, es ist die Sache wert. Mit dem Himmel in Verbindung. Wenn du dich jetzt fragst, okay, wenn ich mich auf sowas einlasse, meine Beziehung zu Gott zu vertiefen, was bringt mir das denn? Was habe ich denn dann davon? Dann kann ich dir zunächst mal sagen, was es dir nicht bringt. A, es bringt dir keine Pluspunkte bei Gott. Das ist vielleicht die erste große Enttäuschung, aber es bringt dir keine Pluspunkte bei Gott. Mit all unseren Übungen in Sachen Frömmigkeit können wir Gott in gar keiner Weise beeindrucken. Völlig unbeeindruckt davon, der braucht das auch nicht. Dem geht's auch alleine gut. Und all das, was wir machen, ist für Gottes Größe, Heiligkeit und Majestät immer unzureichend. B, es bringt dir auch keinen bestimmten Erfolg in dem Sinn, dass man von vornherein abschätzen kann. Also wenn ich jetzt 4 Wochen intensiv Bibel lese und intensiv bete, dann wird Gott anfangen, auch persönlich zu mir zu reden. Dann wird er meine Gebete in einer bestimmten Weise erhören. Dann wird er mich in einer bestimmten Weise segnen. Unser Gott ist der Herr der Schöpfung und der Herr der Welt und kein Automat, in den man 3 Tage Fasten reinsteckt und unten einmal erfolgreiches Gebet für Heilung rauszieht. Und es bringt dir auch keine garantierten Hochgefühle und auch kein besonderes Ansehen von anderen Menschen. Elisa hat vielleicht doppelt so viele Wunder getan wie Elia, aber Elia ist trotzdem der größere Prophet geblieben von den beiden. Und es kann sogar sein, dass du dadurch auch in gewisse Schwierigkeiten gerätst, dass der Tagesablauf schwierig wird, dass es vielleicht sonst Konflikte gibt oder du einfach ein bisschen versponnen gehalten wirst, wenn sich deine Gottesbeziehung vertieft. Was es dir bringt, ist, dass dein Herz und dein Leben für Gott offener wird. Aber auch das braucht seine Zeit und geht nicht von heute auf morgen. Heilig wird man nicht im Schnellverfahren, wie Bruder Lorenz sagte. Aber du wirst zunehmend feststellen, dass du Gott überhaupt nicht beeindrucken musst und dass du überhaupt keine Pluspunkte bei ihm sammeln musst und das auch gar nicht mehr willst. Weil Gott nämlich bereits jetzt in deinem Leben vorhanden ist. Weil er in dir wohnt, weil du jetzt schon ein Tempel seines Heiligen Geistes bist. Dass du überhaupt keine Pluspunkte mehr sammeln musst, ist ungeheuer entspannend. Weil dann dieser ganze fromme Leistungsstress seine Quelle verliert. Keine Pluspunkte mehr sammeln. Wäre das nicht was? Wäre doch mal was. Keine Pluspunkte mehr sammeln. B. Weil Gott bereits von sich aus, von seiner Natur aus, ein überaus dringendes Bedürfnis hat. Gott hat ein ganz dringendes Bedürfnis, nämlich mit dir zusammen zu sein, mit dir zu reden, dir seine Liebe zu zeigen. Das ist ihm ein ganz dringendes Bedürfnis. Du musst ihn nicht dazu bringen. Er will das unbedingt. Er hat sich bis über beide Ohren in dich verliebt. Bis über beide Ohren. Er will unbedingt ganz nah mit dir zusammen sein. Und wenn dein Herz dafür empfänglich wird, dann kannst du es endlich annehmen. Und C, weil Gott es einfach liebt, dich immer mehr in seine Gemeinschaft hineinzuziehen. Das verändert dein Herz. Und wenn dein Herz sich verändert, dann verändert sich auch dein Leben. Die manchmal auf den ersten Blick so spektakulären Sachen, die der christliche Glaube so alle im Angebot hat, die werden tatsächlich weniger wichtig. Das bedeutet nicht, dass sie nicht mehr passieren. Im Gegenteil, sie werden vermutlich häufiger passieren und intensiver sein und stärker, aber sie werden nicht mehr im Fokus deiner Aufmerksamkeit stehen. Im Zentrum deiner Aufmerksamkeit wird Jesus stehen, denn da gehört deine Aufmerksamkeit hin. In dieser Verbindung mit dem Himmel haben dann auch die sehr übernatürlichen Erlebnisse ihren Platz. Deren Sinn kann man nicht immer erkennen, das ist auch gut so. Wir sollen als Gläubige zwar unseren Verstand nicht abschalten, aber geglaubt wird mit dem Herzen, ihr Lieben, nicht mit dem Verstand. Sonst hätte der Sklave sich selbst zum Herrn gemacht. Deshalb ist es wichtig, dass wir auch in Geheimnissen leben, die der Verstand nicht so ohne weiteres sich erschließen kann. Unser guter alter Elia, der mit feurigen Wagen und Rossen in den Himmel gefahren ist, der hatte da auch noch eine Rolle zu spielen, auch nach seiner Himmelfahrt noch. Als Jesus mit seinen engsten Jüngern, Petrus, Jakobus und Johannes, auf den Berg Tabor gestiegen ist, der Berg der Verklärung, da bekommt erstmal Jesus, wird auf einmal verwandelt, bekommt seine himmlische Herrlichkeitsgestalt und dann erscheinen da auch Mose und Elia. Da erscheint der gute Elia wieder. Ebenfalls in himmlischer Herrlichkeitsgestalt, um mit Jesus zu reden. Und die drei Jünger sind völlig fassungslos und können gar nicht so richtig begreifen, was sie da sehen. Warum das passiert ist? Darüber haben sich schon viele Theologen und Nicht-Theologen viele mehr oder minder schlaue Gedanken gemacht, lange Aufsätze geschrieben. Nach meiner Einschätzung kommt das alles nicht wesentlich über den Bereich der Spekulation hinaus. Ich habe auch eine Meinung dazu, aber mit der will ich euch jetzt nicht langweilen. Aber gegen Ende seines Lebens, da schreibt der alt gewordene Apostel Petrus den zweiten Petrusbrief. Und da ist ihm dieses Erlebnis, das er als ganz junger Mann hatte, noch so gegenwärtig, dass er schreibt: Wir sind nicht klug ausgedachten Geschichten gefolgt, als wir euch die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus verkündet haben. Sondern wir haben die Stimme selbst gehört, die vom Himmel kam, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Elia, der Mann mit der großen Beziehung zu Gott, er war auch dabei. Er durfte auch dabei sein. Das hat den Petrus sein Leben lang begleitet. Ihr Lieben, im Glauben stehen wir in dieser Realität. Der Himmel ist um uns und der Himmel ist in uns. Wir sind im Einwohnermeldeamt des Himmels bereits als dort ansässig eingeschrieben. Wir sind noch nicht ganz angekommen. Wir sind nicht alleine, sondern stehen in der Ewigkeit mit unserem Herrn Jesus, mit unserem Vater im Himmel, mit dem Heiligen Geist in einer ständigen Verbindung. Die, die uns im Glauben vorangegangen sind, sind also eine Wolke von Zeugen um uns, wie es in Hebräer 12, Vers 1 ausdrücklich heißt. Ihr Lieben, es lohnt sich so sehr, den Glauben zu vertiefen. Denn je tiefer und intensiver er wird, desto realer wird er. Ich möchte beten und dann feiern wir zusammen das Abendmahl. Das ist ja auch eines der Geheimnisse, wo uns Jesus ganz, ganz nahe kommt. Jesus, wie gut bist du? Wie sehr wendest du dich uns zu? Wie sehr sehnst du dich danach, dass unser Herz aufgeht, dass wir dich erleben können in herzlicher Gemeinschaft. Wie sehr sehnst du dich nach uns? Vater, wie groß ist dein Bedürfnis, uns deine Liebe zu zeigen? O Vater, hilf uns dazu, unsere Beziehung zu dir zu vertiefen, geduldig zu sein, ausdauernd zu sein, dein Wort zu lesen, dich anzubeten, mit dir im Gespräch zu sein, miteinander Gemeinschaft zu haben. Welch ein Geheimnis liegt darin, dass du dich uns so schenkst. Vater, hilf uns dazu, gib uns die Gnade, dass wir das gleich auch im Mahl erleben können, dass du uns so nahe kommst. Jesus, dass wir deinen Opfertod so real erleben können. Danke, dass du da bist und dass du uns diese Gnade anbietest und gerne schenkst. Hilf uns, unser Herz ganz weit für dich aufzumachen. Amen.